Ich sage immer, es war auch bei Beavertown so, bei der Extravaganza habe ich immer gesagt, Marzbräu ist die Zahnbürste für die Bierbrauer. Irgendwann standen sie dann alle da, nachdem sie ihr eigenes Zeug ausgeschenkt haben und konnten sowas ja nicht selber nicht mehr sehen, ja, kamen sie dann zu uns und haben dann Lager getrunken, ne? Und da eins nach dem anderen, ja. Und da war die Drinkability halt einfach mehr gegeben wie bei manch anderen Bieren, die dann auch Experimental Season oder sonst was, ja. Und ich glaube, das hat schon für Marzbräu einen großen Sprung mit nach vorne gemacht.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Stefan Michel von Marzbräu aus Bamberg. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 75. Folge. Heute ist Freitag, der 28.10.2022.
Für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören und neu entdeckt haben, eine ganz kleine Kurzeinführung, was dieser Podcast ist und wer wir sind. Wir sind Regine Marx und Stefan Enrich aus Hamburg. Die eine schreibt und ist Biersommelier, der andere macht Musik und ist Hobbybrauer und zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Bier, das ist eins der meist unterschätzten Getränke in Deutschland und eine ganze Reihe von Menschen arbeitet daran, das zu ändern. Diese Menschen lernt ihr hier kennen. Immer am letzten Freitag im Monat hört ihr hier hopfenstarke Love Stories mit Bierbegleitung und jede Menge Wissenswertes aus der Bierbranche. Wir haben dieses Mal kein Bier im Glas, weil diese Aufnahme findet statt um 12.42 Uhr. Das war uns zu früh für ein Bier. Wir haben aber gestern eines getrunken aus aktuellem Anlass, denn es ist
Frischhopfenbierzeit. Es ist nicht nur Bockbierzeit, sondern es ist auch Frischhopfenbierzeit. Und ich habe wieder festgestellt, das Schöne daran ist eigentlich, dass man die Biere dann auch einfach sehr, sehr frisch trinkt. So, ne? Also man ist dann ja schon ganz gespannt drauf und holt dann halt die neuesten raus und das ist eigentlich das Schöne daran irgendwie. Es ist nicht nur der Frischhopfen, sondern man hat auch ein richtig frisches Bierchen im Glas.
Das macht auf jeden Fall Spaß und ich bin für diese Folge geradelt hin zum Braustädtchen. Schöne Grüße an Christian und dort habe ich einige Exemplare besorgt.
So, Hamburger Exemplare Hamburger sozusagen.
Exemplare,
genau, das
Exemplare, genau.
Das Pilz von Überquell haben wir auch schon getrunken.
Yes. Und dann haben wir noch das von Wildwuchs.
Genau. Und dann den Kollerbrau, Riedenburger und Kehrwieder. Die haben wir aber noch nicht getrunken.
Ja, aber das Pilz hatten wir und ich hatte Spaß daran.
Auf jeden Fall. Tettnanger Hopfen ist da drin und ja, das ist einfach, es ist einfach so hopfenfrisch. Und ich glaube, diese Assoziation grün finde ich eigentlich wirklich ganz schön, immer beim Hopfen. Man hat irgendwie, es schmeckt irgendwie auf eine positive Art grün. Das ist schön.
Und Positives kann man doch wirklich brauchen in dieser Zeit, oder?
Das ist richtig, ja.
Also, wenn ihr ein Lieblingsfrischhopfenbier habt, auf das ihr euch jetzt gerade richtig freut, ist ja wie die neue Folge von Dune, da wartet man ja auch irgendwie ein ganzes Jahr drauf auf diesen Film.
Stimmt.
Sind diese Frischhopfenbiere. Dann schreibt uns doch einfach über Instagram, über den Kanal oder über Facebook oder einfach an cheers@hopcast.de. Dann werfen wir das mal in die Runde, was für tolle Frischhopfenbiere es gibt.
Ja, es gibt auch noch ein paar zu entdecken. Ein paar müssen wir auch noch holen dieses Jahr. Haben wir noch nicht gehabt.
Pressure. Okay, so viel zu diesem einen Thema. Wir haben in dieser Folge dieses Mal kein Support. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Rückkehr aus Porto und die Produktion dieser Folge doch sehr eng beieinander lagen. Und da haben wir das dieses Mal nicht geschafft. Aber wir haben einen kleinen Aufruf, denn wir haben schon bald die Aufnahme, beziehungsweise wir treffen schon bald den Gast für unseren nächsten Podcast, richtig?
Nämlich genau, Oliver Wesselow von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Und wir werden mit ihm über Barrel-Aged-Biere sprechen. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema an Olli habt, dann könnt ihr die uns ganz zügig schicken. Ihr müsst sie, wenn dann auch ganz zügig schicken, nämlich bis zum einschließlich 1.11. Und die können wir ihm dann stellen.
Ja, an cheers@hopcast.de oder als Direktnachricht über Instagram, wo ihr uns folgen könnt, oder Facebook. Freuen wir uns drüber.
Genau. Und ja, für diese Folge
feiern wir das Bockbier.
Genau, und es hat uns wieder ein bisschen in den Süden gezogen, weil abgesehen vielleicht vom Senatsbock ist ja auch eher der Süden die Bockbiergegend in Deutschland, obwohl es ja eigentlich aus dem Norden kommt, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, und es verschlägt uns tatsächlich wieder nach Bamberg, wie in der Folge davor auch. Aber diesmal sprechen wir quasi mit einem Brauer und Brauereiinhaber, nämlich dem Stefan Michel von Maßbräu.
Bevor wir den gleich näher vorstellen und ihn vor allen Dingen zu Wort kommen lassen, möchte ich kurz nochmal auf die Geschichte des Bockbieres eingehen, denn darauf gehen wir im Gespräch selber nicht in voller Gänze ein. Und die ist ja schon recht spannend.
Ja, zumal das Wort Bock ja nichts mit dem Bock zu tun hat, sondern tatsächlich ja mit Einbeck. Und ja, die haben ja dieses Bockbier gebraut und das erfreute sich dann großer Beliebtheit. Und die Kunde ging bis nach Bayern, sage ich mal. Und da wollte man sowas dann auch brauen. Und dieser Bierstil wurde dann da sozusagen Einpöckisch Bier genannt. Und aus dem Einpöckisch wurde dann irgendwann das Bockbier, als man dann angefangen hat, es dann in Bayern zu brauen und zu genießen. Eigentlich ganz spannend. Also so ein bisschen Küchenwissen, sage ich mal, für die nächste Party.
Kann unter- und obergärig sein?
Kann unter- und obergärig sein, genau. Und es gibt eben halt, ja, es ist ja eigentlich die fünfte, sechste, siebte und achte Jahreszeit. Da unten, wie wir gleich hören. Und es gibt ja einmal halt die große Bockzeit, die Bockbierzeit, die jetzt halt sozusagen anfängt im Herbst, Herbst-Winter. Und dann gibt es ja nochmal diese ganzen Fastenböcke. Da gibt es ja in München dann auch den Salvator-Anstich und so weiter. Und das ist die andere große Zeit. Ja, und Gott, Weizenböcke gibt es auch noch, hell und dunkel. Das wird ja auch noch entsprechend gefeiert. Wahnsinn. Man hat da immer was zu feiern.
Man hat da immer was zu feiern. Man fastet aber nicht mehr so wie früher, glaube ich, in voller Gänze.
Ja.
Also früher war das ja ein Fastengetränk, deshalb so reichhaltig und stärker, nährend,
genau,
damit der Mönch im Kloster denn trotzdem seine Arbeit verrichten kann, auch wenn
genau,
er nichts isst.
Das ist dann zumindest der Frühjahrsbock, der ist dann dafür gedacht. Ne?
Ja, genau.
Genau, und Bockbiere sind immer ja etwas stärkere Biere auf jeden Fall, also stärker eingebraut mit mehr Alkohol und ja, meistens auch kräftiger und süßer. Ne?
Ist ein tückisches Getränk, ein leckeres, aber ein tückisches.
Auf jeden Fall.
Stefan, uns erreichte auch eine Frage rund ums Bockbier über Instagram. Da habe ich sehr spontan gestern noch eine Anfrage an unsere Follower gestellt, ob sie Fragen zum Bockbier haben, die wir heute stellen können. Es war vielleicht etwas kurzfristig, deshalb ist der zweite Aufruf ja etwas weniger kurzfristig und trotzdem kurzfristig. Dennoch erreichte uns eine Frage von Kevin und er sagte, mich würde interessieren, was denn euer Lieblingsbockbier ist. Diese Frage stellen wir Stefan
Michel
auch gleich. So viele Stefans hier in dieser Folge. Aber wir sind ja auch gefragt.
Ja, und generell komme ich tatsächlich so ein bisschen weg von diesen sehr starken Bieren. Das heißt, ich trinke auch gar nicht mehr so viel Bockbier. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Carlsberg-Bock. Der hatte ja letztes Jahr auch einen Preis gewonnen. Also jetzt nicht Carlsberg aus Dänemark, sondern Carlsberg aus Deutschland mit K. Den fand ich sehr gut, weil der war auch nicht so wahnsinnig kräftig. Schönes, ausgewogenes Bier. Der auch gute Drinkability tatsächlich. Der hat mir sehr gut gefallen und ansonsten natürlich, wenn es dann zu den Weizenböcken geht, dann so ein ab und an mal so ein Gutmann-Weizenbock ist natürlich auch eine feine Sache.
Ich habe das vor Augen. Du hast dich immer sehr gefreut, wenn du hast.
Das stimmt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Den Bock oder das Bockbier von Carlsberg, das Bier habe ich auch in sehr guter Erinnerung durchaus.
Ja.
Also Kompliment und Grüße nochmal in diese Richtung. Das war wirklich ein sehr schönes Bier. Müssen wir dieses Jahr auch nochmal jagen. Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich bin auch nicht so ein Fan von diesen wirklich hochprozentigen Tierchen. Es ist, wie gesagt, ein tückisches Getränk. Und das ist wirklich dann gleich eine Mahlzeit. Man trinkt ein Bier und da muss man sich schon überlegen, ob man sich noch eins gönnen sollte. Finde ich manchmal schwierig. Dennoch muss ich sagen, genieße ich ja sehr oder freue ich mich sehr auf unsere fünfte Jahreszeit hier in Hamburg. Und da lerne auch ich das Bockbier nochmal lieben, weil ich finde, an diesem zeigt
also den Senatsbock.
Ja, lass das,
ja,
da komme ich doch gleich
sagen.
Hin.
Ja, das, aber du ziehst
doch,
es ja so
da lernt man die viel. Ja, deshalb ist ein Cliffhanger. Cliffhanger, Digga. Cliffhanger. Also, wie auch immer. Da lernt man die Vielfalt dieses Getränks lieben, nämlich beim, Achtung, Senatsbock. Beim Senatsbock-Anstich in Hamburg. Der findet statt im Januar, Ende Januar, und macht wirklich Spaß. Und da wird natürlich, da werden die Grenzen dieses Bierstils auch kräftig ausgereizt.
Das stimmt, ja.
Ich mag immer sehr gerne den meist sehr klassischen von Blockbräu. Mhm. Schöne Grüße an den Thomas Hund dort. Der macht wirklich ganz hervorragende Böcke, sehr klassisch. Die sind da meistens auch ein bisschen stärker. Manchmal ist es ja lecker. Und ich finde aber auch zum Beispiel den von Landgang, der ja schon mit einem Black IPA flirtet, sage ich mal.
Ja, ja.
Auch ganz hervorragend.
Die letzten zwei Male auf jeden Fall, genau. Ja, ja, lassen wir uns überraschen, was da im nächsten Jahr Schönes kommt. Genau.
Ich sage es jetzt schon mal, 28.01.2023, Senatsbock-Anstich in Hamburg.
Ach, guck mal, hast du das schon recherchiert?
Super. Habe ich schon recherchiert, richtig. Ja, das sind so unsere Favoriten. Was Stefan Michel so sagt. Ich nenne den Mann immer Stefan Maas, aber er heißt Stefan Michel.
Ja.
Okay, was Stefan Michel denn so trinkt, das wird er uns gleich oder präferiert, das wird er uns gleich verraten. Ich möchte ihn trotzdem, auch wenn er bestimmt vielen von euch schon ein Begriff ist, kurz vorstellen. Stefan Michel Maasbräu. Maasbräu, 1670 wurde diese Brauerei in Bamberg erstmalig urkundlich erwähnt. 1895 aber erwirbt Johann Michel Junior das Anwesen Wunderburg 10 samt Bierbrauerei und Felsenkeller am Stephansberg. Und 2016 übernimmt Stefan Michel als alleiniger Geschäftsführer dort das Unternehmen. Er war vorher aber auch schon unterwegs, dann aber nicht als alleiniger Geschäftsführer, so ab 2009. Das wird er euch in dem Gespräch aber dann auch erzählen. Und unter ihm durchläuft das Unternehmen einige Veränderungen. Es gibt einen kompletten Relaunch des Flaschendesigns. Es gibt die Einführung eines Online-Shops, die Erweiterung der Brauerei. Und die Brauerei wird auch komplett modernisiert. Das Sudhaus wird automatisiert. Es kommt eine Füllerei mit modernsten Flascheninspektoren. Ein neues Lagertanks werden angeschafft, die Lagerkapazitäten werden erweitert und Filteranlagen werden nochmal modernisiert. Also da ist richtig viel passiert, bis ins letzte Jahr eigentlich hinein. Und man kann sagen, er hat diesem Unternehmen seinen Stempel aufgedrückt und zieht sich jetzt allerdings aus den operativen Geschäften zurück.
Und warum, erzählt er euch gleich selber. Wir sind aber in das Interview reingegangen mit der Frage von Kevin an Stefan, nämlich, was ist dein Lieblingsbockbier?
Ja, also ich meine, ich mag sehr gerne dem Spezial sein Rauchbierbock, weil das natürlich wieder was anderes ist, wie jetzt die normalen Bockbiere in Bamberg, weil es natürlich, die unterscheiden sich natürlich auch in dem Alkoholgehalt und dann natürlich auch in der Farbe oder in dem einzelnen Typus. Mhm. Aber mich spricht eigentlich eher immer der Bock vom Spezial an, weil ich das auch als das beste Rauchbier empfinde oder sagen wir mal das mit der schönsten Drinkability.
Ist es, ne? Auch sein normales Lager, was er hat, das ist halt nicht so wahnsinnig rauchig, das lässt sich ganz gut wegtrinken, ne?
Ja, und es ist auch, also egal, wo ich ja unterwegs bin und wenn mich die immer ansprechen, ob ich auch Rauchbier mache, das verweise ich natürlich immer auf die zwei Bamberger Brauereien, da die ja auch noch selbst melzen.
Ja.
Und wie gesagt, ist es natürlich, wenn man Schlenkerler von früher her kennt, hat man auch gesehen, dass er sich seiner Kundschaft angepasst hat und hat natürlich auch seine Rauchannoncen ein bisschen gezügelt.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja, und das hat eigentlich Spezial nie gemacht, aber er war von Grund auf schon nie so rauchig. Darum war, glaube ich, die Drinkability höher als jetzt bei Schlenkerler, obwohl Schlenkerler natürlich auch in seinem Spezialbierbereich halt auch seine Liebhaber hat und Fans. Aber ich habe mich letzte Woche mit einem Schweden unterhalten und er meinte, dass das Bamberger Rauchbier mal wirklich für Furore gesorgt hat, aber mittlerweile auch in den Regalen stehen bleibt. Weil die jungen Leute einfach mit diesem Biertyp nicht viel anfangen können. Und daher wird es natürlich auch für solche Spezialbiere schwierig, glaube ich. Aber auch sein Bockbier ist hervorragend, also kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, ich mag gern den Spezialseins oder auch Sonnenbräu aus Bischberg. Das ist ein alter Schulkollege von mir, der macht auch sehr gute Biere und dem sein Bockbier fröne ich auch ganz gerne.
Ah ja.
Das ist doch schon mal ein wunderbarer Tipp zu Beginn. Ihr selber beim Mars hattet ja auch schon euren Bockbieranstich. Wie ist denn der gelaufen in diesem Jahr?
Ja, sehr gut. Wir haben natürlich auch einen sehr vernünftigen Preis verlangt. Daher sprechen wir auch in dem Moment auch andere Zielgruppen an. Also ich sage immer, Marsbräu besitzt mehrere Genusstrinker. Davon kann man auch sagen, 40% unserer Konsumenten sind weiblichen Geschlechts. Wo ja Bier für alle Geschlechter da ist, aber es kristallisiert sich immer mehr raus, dass bei den Bockbieranstichen auch immer mehr Frauen vertreten sind, die wahrscheinlich dieser Biergattung gerne frönen und Zuspruch finden oder geben.
Das ist ja sehr positiv.
Woran meinst du, liegt das?
Natürlich muss man auch bei Marsbräu sagen, dass wir die letzten Jahre alle Geschlechter angesprochen haben. Und ich versuche das auch immer noch mit meiner Marke zu tun, weil ich mir die Winzer als Beispiel genommen habe, die das ja genauso machen. Und darum habe ich mich auch auf verschiedene Bierflaschen oder auf verschiedene Einheiten spezialisiert, also von 250 Milliliter bis 500 Milliliter, dass ich in meinem Portfolio so vertreten bin, dass jeder gerne zugreift. Und beim Bockbier, glaube ich, ist es einfach für die Frau, weil sie trotzdem vielleicht die Mundigkeit des Bieres schätzt und natürlich ist auch höherer Alkohol im Spiel, aber ist vielleicht auch, dass immer mehr Frauen auch zum Bier finden, glaube ich.
Also ich von meiner Warte aus nehme das auch so wahr, wobei ja auch deine, du sagtest, glaube ich, 40% zeigen, es sind immer noch mehr Männer, aber es kommen immer mehr Frauen rein. Gerade auch im sensorischen Bereich, ne, sind wir da ja ganz gut vertreten, wir Frauen.
Ja, ich meine, man muss Mareike oder ich kenne ja auch einige Mädels, die Biersommelierin sind. Da gibt es auch in der Bierszene, also es fällt mir auch auf den ganzen Craft-Bier-Festen auf. Natürlich NBC Kopenhagen ist natürlich schon sehr männerlastig, aber man sieht trotzdem international, dass immer mehr Frauen zum Bier finden. Und was mich ja auch wundert oder was mir gefällt eigentlich, dass die weiblichen Geschlechter sich auch immer mehr dem Pilz wieder annehmen, was ja früher eigentlich immer mehr von der Männerdomäne dominiert wurde. Aber ich kenne mittlerweile auch sehr viele Frauen, die gerne hopfenbetonte Biere trinken.
Siehst du, es tut sich was. Lass uns doch mal kurz auf das Bockbier eingehen. Ich gehe davon aus, dass viele oder die meisten unserer HörerInnen wissen, was hinter dem Bockbier und hinter diesem Bockbieranstich steckt. Dennoch möchten wir es kurz nochmal ausführen oder ich möchte dich bitten, das kurz auszuführen. Denn der Bockbieranstich hat in der Region, wo du bist, in Bamberg ja eine besondere Tradition, richtig?
Ja, ich glaube, wir sind die einzige Region, die so stark dieses Bockbiergefühl lebt wie andere Regionen. In vielen Regionen kennt man das gar nicht so, wie es bei uns ist, obwohl das Bockbier ja nicht von uns in Franken kreiert wurde, sondern ja eher aus dem nördlichen Raum
In Einbeck,
kommt,
ne?
Und entstanden ist in Einbeck. Aber man hat halt einfach gesehen, dass das schon immer für die Menschen was Besonderes war in Bamberg, und die freuen sich dann auf das Einläuten der Winterzeit oder der Herbstzeit. Ja, der Punkt ist, die freuen sich, dass sie einfach mal zu der Winterzeit dann wieder was Besonderes trinken können. Und das ist ja auch bei uns in Franken, glaube ich, mit den saisonalen Bieren ganz gut vertreten, dass wir mehr oder weniger für jedes Jahresquartal in Franken immer spezielle Biere unseren Kunden kredenzen. Mhm. So wie wir das ja tun mit unserem Bockbier jetzt zu dieser Zeit. Dann im Frühjahr gibt es dann den Weizenbock. Dann machen viele ja Maibock und dann wieder Herbstbock und Winterbock. Also den Bock gibt es eigentlich das ganze Jahr vertreten, aber in verschiedenen Varianten, weil, wie gesagt, die Franken oder die fränkische Kultur natürlich sehr genussbezogen ist und wollen halt einfach schöne Zeit verbringen, und es gibt keine schönere wie die Bockbierzeit, weil da finden die Leute zu sich, und wir merken das ja auch bei unseren Veranstaltungen, wie wir da die Menschen begeistern können, die sich wirklich eine Stunde lang anstellen, um ein Bier zu bekommen oder ja, mehrere, kommt immer drauf an, wie stabil, ja. Aber ist natürlich schon was Besonderes hier für uns in Bamberg.
Eine eigene Jahreszeit, die aber in mehrere Jahreszeiten sich durchs gesamte Jahr zieht, wenn man so will.
Ja, genau. Also nur in unterschiedlichen Versionen. Ja, natürlich werden die Frühjahranstiche oder die Maianstiche nicht so gefeiert wie jetzt die Winterzeit. Und ich finde es einfach schön zu sehen, dass wirklich alle Geschlechter mittlerweile dem Bier frönen und dass es da nicht immer nur eine Schiene gibt oder einen Bereich. Und das gefällt mir ganz gut bei Maasbräu, dass wir das oder dass wir auch den Zuspruch bei den Kunden mit unserem Bier erreichen, dass die gerne kommen und dieses Bier konsumieren.
Lass uns mal ein bisschen auf Maasbräu eingehen, als Brauerei, die urkundlich ja das erste Mal 1670 erwähnt worden ist. Man kann das ganz schön auf eurer Website auch nachlesen. Du selber erwirbt 1895 Johann Michel Junior das Anwesen Wunderburg. Ich mag diese Adresse, Wunderburg 10, samt Felsenkeller am Stephansberg. Und 2016 übernimmst du als alleiniger Geschäftsführer bis in diesem Jahr. Darauf werden wir sicherlich auch noch gleich kurz eingehen. Und unter deiner Leitung hat sich ja eine Menge in diesem Unternehmen getan, ne? Also was Marketing angeht, die Optik der Marke und vielleicht auch das Portfolio, oder?
Ja, der Punkt war ja, also für mich war ja, sagen wir mal, wenn man den Werdegang jetzt anschaut bei mir, mehr oder weniger musste ich ja Bierbrauer werden. Da ist ja einfach traditionsverpflichtet ist. Ich bin ja vierte Generation, und da gab es auch für meinen Großvater gar keine andere Frage. Der Junge wird Brauer. Und natürlich gibt es natürlich immer Höhen und Tiefen in diesen Bereichen. Aber man muss natürlich schon sagen, ich habe irgendwann auch schnell herausgefunden, was meine Stärken sind für dieses Unternehmen. Und dadurch, dass ich ja schon seit der Jugend viel weltweit gereist bin und natürlich immer mit offenen Augen durchs Leben marschiere und auch sehr viel in meinem Kopf trage. Und ist das, glaube ich, so über die letzten Jahre einfach so entstanden. Dann bin ich ja, war ja in den USA, dann bin ich aus den USA wiedergekommen, dann bin ich ja zu Dömenz, habe dann Braumeister in Dömenz gemacht. Und bin dann 97 wieder in den Betrieb zurückgekehrt, habe dann angefangen, das Bier international aufzubauen. Also ich wollte unbedingt Maasbräu auch meinen Freunden in Kalifornien kredenzen können. Und habe dann natürlich versucht, da ein Standbein zu bekommen. Ich hatte dann auch einen Importeur da, der natürlich jetzt auch über die Corona-Zeit es auch nicht mehr so ganz ausgehalten hat. Aber da hat sich jetzt dann auch wieder einiges getan, da können wir auch nochmal kurz drüber reden. Aber für mich war dann die Geschichte einfach, ich muss auch mal das Portfolio der Maßbräu ins Auge nehmen. Welche Biersorten sind starke Biersorten? Welche sind schwache Biersorten? Bringt das überhaupt was, ein Riesenportfolio zu pflegen? Weil, ja, ist natürlich auch eine Logistik, dann ist es kostenverbunden. Und ich weiß nicht, war nie so die Person, die gemeint hat, ich muss jetzt 100.000 Biere machen, um erfolgreich zu sein, sondern ich glaube, wenn man das, was man liebt, gerne macht und dann auch konzentriert auf den Punkt, mehr Erfolg hat, als wenn man sich da vielleicht in manchen Richtungen verrennt oder verläuft.
Wie unterschiedlich war denn das Portfolio, als du quasi übernommen hast? Was habt ihr denn früher noch gehabt, was es jetzt nicht mehr gibt?
Ja, wir hatten ja 10 verschiedene Biersorten.
Okay.
Ja, und da war ja dann Holunderradler, Himbeerradler, dann gab es Maibock, dann gab es Kutscherbier, dann gab es Wunderburger Liesel, dann gab es.
Mein Gott.
Und immer dann, wisst ihr, das waren dann immer unterschiedliche Aufmachungen: einmal in Bügelflasche, einmal in der Euroflasche, dann in der NRW-Flasche und. Das war eigentlich komplett verwässert, aber ich glaube, der Kunde konnte gar nicht genau sehen, wer jetzt hinter diesem Produkt steht oder wer hinter der Marke steht. Klar, stand überall Maßbräu drauf. Ja. Aber wenn du ständig mit einer anderen Aufmachung kommst, dann wird es für den Kunden natürlich schwierig. Und ich bin ja dann 2009, habe ich ja zusammen mit meinem Vater die Geschäftsführung übernommen. Da hatten wir dann 10.000 Hektoliter und dann habe ich einfach mal einen riesen Cut gemacht in vielen Sachen. Habe mir auch überlegt, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht.
Ja.
Und bin halt von da an einfach meinen Weg gegangen und habe natürlich durch diese Sachen, wo ich durch die Reisen, durch die Freunde, die ich weltweit habe, kann ich natürlich auf ganz andere Sachen zurückgreifen. Also ich habe viele Sachen gesehen und ich muss auch sagen, was im internationalen Bereich für Marken gemacht wird, ist natürlich schon bewundernswert. Was da investiert wird in Marketing, ist bewundernswert. Und das war für mich natürlich immer so ausschlaggebend, dass ich gewusst habe, das will ich auch so. Und habe natürlich viel investiert in die Marke, aber habe mich natürlich dann auch präsentiert im internationalen Bereich, was für mich natürlich in der Kraftbier-Szene sehr schwer war am Anfang, weil die mich natürlich nicht so angenommen haben wie ihresgleichen.
Ja.
Das hat sich natürlich jetzt die letzten Jahre sehr geändert. Mittlerweile bin ich derjenige, der angeschrieben wird, sie wollen Collabs machen. Ja, weil ich doch einer der besten Lagerbiere bin. Ich meine, der Schöne, das werde ich nie von mir behaupten. Ich sage, Biere sind alle gut, die Geschmäcker sind verschieden. Und liegt auch nicht in meiner Natur. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Anerkennung sehr groß ist. Und vor allem, wenn dich Mikkela einlädt, zur MBCC und möchte dann auch noch mit dir langfristig zusammenarbeiten oder dass ich Bier mit ihm zusammen braue. Das zeigt dann schon den Stellenwert der Maßbräu in Bamberg auch im internationalen Bereich. Was Absolut. Mir natürlich sehr wichtig ist, ist der heimische Markt. Mir wurde ja immer zugesprochen, dass ich ja nur fürs Internationale lebe, was eigentlich Blödsinn ist, weil ich wollte eigentlich nur eine Marke bauen und eine Marke kannst du nur bauen, wenn du auch international tätig bist. Und natürlich im nationalen und im heimischen Markt manchmal vielleicht nicht so die Anerkennung bekommen hast, weil es für die Bamberger ist es natürlich selbstverständlich, dass wir gutes Bier haben. Ja. Und was die anderen machen, so auf die Art, interessiert uns nicht. Da bin ich natürlich immer anderer Meinung und habe versucht natürlich dann auch die Tradition mit der Moderne zu verbinden. Und wir merken oder ich habe gemerkt, dass wirklich ich mittlerweile im bei allen Geschlechtern sehr gut damit ankommen und auch die Kunden das merken, dass das authentisch ist und nicht gespielt ist. Hm. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich bin. Und dass ich da auch für lebe, für sowas. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste an der Biermarke, dass auch das gelebt wird, was man ins Glas oder in die Flasche bringt.
Ja. Ja, du unterscheidest dich natürlich schon mit anderen Bierproduzenten da oder von anderen Bierproduzenten im Bamberger Raum. Wenn ich so an Mönchambacher denke, die machen natürlich jetzt eine ganz andere Schiene. Also die stecken natürlich nicht so viel ins Marketing ihres Bieres, ne? Das ist natürlich der schon Stefan ein gänzlich anderer Ansatz.
Ja, der Stefan ist aber auch, der hat auch eine andere Philosophie für mich als sich, ja. Der Stefan sagt klipp und klar, pass auf, ich mache 50% Heimdienst und 50% Abholkunden und ich habe mein Wirtshaus. Ja. Und es langt dem, weißt du, die sind zu dritt in der Brauerei. Und der möchte auch gar nicht mehr. Also für ihn ist es so seine Vision. Mhm. Und meine Vision war halt schon, ich bin halt schon so ein globaler Mensch. Ne? Also ich meine, das Globale, das ist ja auch für uns alle wichtig. Und aber wie gesagt, das Heimische ist mir natürlich am wichtigsten, weil für mich ist die fränkische Region eigentlich der Ursprung der Marke. Aber natürlich, wenn man auch überlegt, schaut, es gibt nur zwei Städte, die weltweit bekannt sind im Bierbereich. Das ist München und ist Bamberg. Ja, also das könnt ihr jedem erzählen oder jeder wird fragen, welche Bierstadt kennt ihr? Dann sagen die immer, die Amerikaner, ja, Oktoberfest München für Bier. Und die aus der Bierszene kommen, Bamberg. Mhm. Ja, das ist einfach so. Es gibt natürlich andere Städte, die sich jetzt mittlerweile kristallisieren, wie Berlin mit ihren ganzen Craft-Bieren. Aber trotzdem sieht man, dass die Region Bamberg schon sehr stark in den Köpfen der Menschen ist, die in dem Bierbereich tätig sind oder die damit zu tun haben. Und dass Marsbräu natürlich anders ist, das liegt daran, dass das liegt vielleicht daran, dass ich halt viel einfach unterwegs war in der Welt und halt einfach ein Visionär bin, bei dem so viel Scheiß im Kopf rumschwirrt die ganze Zeit, ja, dass ich das manchmal selbst nicht gebündelt bekomme. Aber ich habe es eigentlich immer so gemacht, wie ich das gefühlt habe. Und für mich war auch immer wichtig, die Aufmachung der Marke. Ich mittlerweile zeigt ja, dass ich kopiert werde, also dass ich da gar nicht so falsch liege. Ich sehe es ja auch bei meinem Freund Logan von Beavertown, wie der seine Marke aufgebaut hat. Was auch sehr bewundernswert ist. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass er jetzt schlecht geredet wird, weil er diesen Weg gegangen ist.
Ja.
Den Verkauf aber meinst
ich,
du?
Ja, aber da gebe ich gar nichts drauf, weil von den anderen würde es keiner anders machen, wenn er 100 Millionen kriegt. Ja, und also ich ziehe den Hut da, ne, weil was der in 10 Jahren da aus dem Boden gestampft hat, ist schon bewundernswert und ich spreche das keinem ab. Ist ja auch selbst mit Giovanni Campari von Del Ducato, Birrificio Del Ducato da in Italien, der ja auch an Duval weitergegangen ist. Aber das sind für mich alles so Menschen, die alle Visionäre sind, die haben alle ihre Visionen und dazu stelle ich mich natürlich auch. Und dass ich dann bei dem einen oder anderen nicht ankomme, ich sage immer, ich bin zu bunt für Bamberg. Die kapieren das manchmal nicht so richtig, wie ich bin, aber mittlerweile ist mir das auch egal, weil ich bin, wie ich bin und kann das nicht ändern und möchte es auch nicht ändern. Ich bin jetzt 51, warum soll ich mich jetzt noch ändern?
Ja. Du bist und bleibst ein Bamberger. Sag mal, der heimische Markt, der fränkische Markt ist dir wichtig, aber global auch. Zeigt sich das in den Zahlen in irgendeiner Form? Ist der globale Markt stärker oder schwächer als der heimische Markt, was Verkaufszahlen angeht?
Der globale Markt ist eigentlich der geringste Anteil der Marke. Mhm. Der heimische Markt ist der stärkste Markt. Also mein Ziel ist ja immer Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. Wir sind jetzt in Oberfranken und in Mittelfranken gut vertreten. Jetzt wollen wir dann natürlich noch den unterfränkischen Raum mit als Einzugsgebiet ergattern oder erobern. Und das ist ja eigentlich das Herzstück. Mehr brauchst du nicht. Du bist im Herzen von Deutschland. Von da aus kannst du dich nach außen hin weiter präsentieren. Ja. Und und ich glaube, das ist auch das Interessante für viele Jungbrauer, weil die Lebenshaltungskosten bei uns in Franken natürlich noch erschwinglich sind und die Gehälter natürlich auch sehr gut mittlerweile sind. Und dadurch, dass du, wie gesagt, in der Mitte sitzt, du bist mit der Bahn innerhalb von 2,5 Stunden in Berlin, in 4 Stunden in Hamburg, in 2 Stunden in München. Also du bist wirklich ganz gut vertreten hier. Und daher, glaube ich, ist auch so für mich Bamberg der Heimathafen oder Lebenselixier. Ne?
Ja, was sagst du denn? Ich komme gerade drauf, weil du das sagtest mit Beavertown und dass es da irgendwie Leute gibt, die da schlecht reden. Ich war ganz überrascht, dass es bei euch auch so in irgendwelchen Bierforen, in dem Falle war es ein amerikanisches, da wurde dann drüber diskutiert. Ich habe es 2016 getrunken, da war es ganz anders, da war es viel leckerer. Mittlerweile ist das Bier ganz anders.
Von Maßbräu jetzt.
Von Maßbräu, genau. Was sagst du, wenn du sowas liest?
Ach, ich sage dazu gar nichts, weil wer sowas kommentiert, wer bewegt sich auf dünnem Eis, ich mache es wie die Queen, ich sage am besten gar nichts. Und dann langt es auch, ja, ist Aussage genug, weil es ist einfach dumm, wenn man über solche Sachen redet, dass sich die Biere verändern. Klar verändern sich Biere, Rohstoffe verändern sich, Wasser verändert sich. Ja? Also ich meine, wir sind aber immer daran bestrebt, das Produkt gleichbleibend auf dem Markt zu behalten und auf dem Markt oder unserem Kunden zu kredenzen. Mhm. Ja, und ich kenne Sachen, wenn ich nur ein anderes Etikett auf die Flasche klebe, schmeckt es anders wie das Original. Also, ich spreche Mastodon an, das ich gemacht habe, nur für meine Freunde, weil ich wollte die halt einfach damit überraschen mal 2008. Und dann wurde in den Foren geschrieben, ja, das ist besser wie das U, obwohl das gleiche Bier drin ist. Ja, ist nur ein anderes Etikett drauf. Und das sind natürlich so Sachen, die mir dann schon zu denken geben. Und wie gesagt, ich lasse mich auf solche Sachen gar nicht ein. Und ich weiß, dass meine Brauer das Beste versuchen, ja, weil die wollen ja auch nicht dumm dastehen.
Natürlich.
Und sie müssen sich ja dann auch rechtfertigen in ihrem Freundeskreis. Und ich glaube, das will keiner. Aber Bier ist immer mal ein Naturprodukt. Das darf man auch nicht vergessen. Ist keine Konserve, auch wenn es in der Dose manchmal ist. Ja. Und viele Menschen, die sowas schreiben, weiß ich nicht, was bei denen im Kopf vorgeht. Vor allem, wenn Menschen erfolgreich sind, sprich Mikkela auch, wurde damals auch gefragt, ob ich da aussteige von dem MBCC. Da habe ich gesagt, ja, wenn mein Freund bis zum Hals im tiefsten Dreck steht, dann werde ich bestimmt den Teufel nicht tun und mich umdrehen und weglaufen, sondern dann gehe ich mit ihm durch den Dreck und schaue, was das Beste draus oder versuche, das Beste zu machen für ihn. Ne?
Du sprichst über die zerwürfte beziehungsweise über den Disput. Im letzten Jahr, richtig? Oder im vorletzten Jahr?
Genau. Mhm. Und das ist natürlich...
Da ging es um sexuelle Belästigung und...
Man muss immer alle Seiten hören. Ne? Es ist natürlich, die wissen, dass sie Fehler gemacht haben. Es wurden Fehler gemacht, in der Kommunikation vielleicht auch. Aber ich kann einen Menschen nicht dafür verurteilen jetzt. Und vorher lasse ich ihn hochheben und stärke ihm den Rücken. Und wie toll alles ist. Und er hat mir so geholfen mit meiner Marke und dies und das und jenes. Und dann passiert sowas und dann sage ich, nee, nö.
Erfolg hat eine Fallhöhe, ne? Das ist so.
Genau.
Ja, ich wollte nur damit unsere HörerInnen mal reinholen in das Thema, falls sie nicht genau wissen, wovon du gesprochen hast. Da gab es sehr, sehr viel Diskussion dann eben, ob man diese Veranstaltung durchzieht oder ob man sie boykottiert.
Und einige haben sie ja boykottiert.
Richtig. Ja. Aber das soll jetzt gar nicht so unser Thema sein.
Nee.
Unser Thema, die Fallhöhe, das passt aber ganz gut, denn ja. Du sagst ja selber, auch du bist immer mal wieder unter Beschuss und du bist jetzt auch jüngst aus dem operativen Geschäft zurückgetreten. Dein Bruder genau. Hat sozusagen da das Ruder übernommen, oder? Erzähl doch mal kurz darüber nochmal.
Also ist so, ich bin 100%iger Gesellschafter, aber ich habe halt gemerkt, dass das Operative, ich möchte in dem operativen Bereich nicht tätig sein im Moment. Da mir das natürlich auch sehr viel Kraft gekostet hat, jetzt auch Corona, dann habe ich ja die Brauerei komplett erneuert. Ich habe ja mehrere Millionen investiert die letzten Jahre und da mit Corona war das natürlich auch nicht die leichteste Zeit für mich. Und das hat natürlich auch sehr viel Kraft gekostet und dann habe ich einfach gemerkt, dass oder vielleicht auch die Zeit reif ist, mit 51 mal zu sagen, mein Bruder ist 31, zu sagen, so, jetzt bist du mal an der Reihe, jetzt schau mal, wie du das meisterst und ich schaue mir das mal an.
Hm.
Ja. Ja, und man muss ja auch, das sind ja auch Werdegänge, die gehen ja nicht von heute auf morgen, so wie es früher war. Der Senior ist umgefallen, dann musste der Junior nachrücken und das will ich jedem ersparen, weil das ganz schwierig werden kann, auch fürs Unternehmen. Und ich glaube, es ist immer noch besser, dass ich die Hand drauf habe, aber ihn auf dem Werdegang begleiten kann. Und wir durchlaufen jetzt sowieso eine sehr schlechte oder schwierige Zeit.
Hm.
Wir sind natürlich ganz gut gewappnet.
Du sprichst über Energie und Rohstoffpreise und so weiter wahrscheinlich,
genau.
Richtig?
Mhm. Ja. Und ich wollte mich einfach aus dem Operativen jetzt erstmal ein bisschen rausziehen. Es gibt natürlich andere Projekte, die ich weiterhin machen werde. Sprich, den internationalen Markt werde ich jetzt wieder in Angriff nehmen. Da der natürlich durch Corona natürlich auch sehr gelitten hat. Also sind ja viele verschwunden. Dann ist England durch Brexit weggebrochen.
Hm.
Dann Japan war ja ewig lang zu. Und dann Australien, das Amerika, das war alles schwierig. Und das möchte ich halt jetzt so nach und nach wieder aufnehmen und aufbauen. Und natürlich auch meine Whisky-Marke weiter nach vorne treiben. Und ja, das ist so mein Bereich, den ich jetzt in dem Unternehmen abdecken möchte. Und wie gesagt, ich habe zwei gute Geschäftsführer, die das sehr gut machen in meinen Augen. Und mir natürlich somit auch den Rücken frei halten, um andere Sachen wieder anzunehmen und da für mich halt jetzt noch die letzten 9 Jahre genießen lasse im Arbeitsleben, weil danach würde ich gerne zurücktreten.
Oh, du hast einen richtigen Lebensplan sozusagen.
Ja, weil es ist, glaube ich, wichtig. Ich habe ja viel, also sagen wir mal so, ich habe für mich viel erreicht. Ich habe eine Marke geschaffen. Mein Vater ist stolz drauf, was ich aus dem Unternehmen gemacht habe in 4. Generation. Und mehr, glaube ich, gibt es jetzt nicht mehr. Also nach oben hin wird es schwierig, ne? Also noch mehr zu machen. Und ich brauche das auch gar nicht mehr, ne? Also ich war natürlich Rampensau und Rebell und habe polarisiert und habe die alle wahnsinnig gemacht, ne? Aber es hat ja auch Spaß gemacht. Also ich meine,
ich fand bei dem Bericht deines Rücktritts aus dem oder deines Rückzugs aus dem operativen Geschäft, da hat sich ja eine regionale Zeitung ein bisschen dran festgebissen und hat da versucht, sehr viel zusammenzutragen. Da merkte man, ja, da scheint auch jemand zu sein, der auch mal polarisiert in diesem Bamberger Gefilge.
Ja, der Punkt war ja, glaube ich, da für die, weil, also mir wurde ja zugetragen von diesem Magazin oder von dieser Zeitung, wurde ich vorgewarnt, dass die nicht aufhören werden, weil dieser Artikel der bestverkaufteste Artikel für dieses Jahr war. Und so viele Online-Kunden haben sie noch nie geschaltet mit einer, mit einem Artikel.
Deshalb haben sie aus
dem Hype. Freue ich mich ja, wenn ich euch da wenigstens Kunden beschert habe. Ja.
Ja, ja, die haben aus diesem Halbgarn-Artikel haben die ja zwei Folgeartikel noch hingehauen. Ja, das war nicht schon ganz, ganz phänomenal, wie man sowas hinkriegen kann. Das ist ja,
vor allem das Insight. Also ich meine, wer die Insight kennt, weiß, was das für ein Magazin ist. Und durch die ist es natürlich dann auch hochgekommen und dann hat sich natürlich die lokale Presse da drauf natürlich eingeritten. Und ja, aber wie gesagt, ich habe es nie kommentiert. Ich habe das so stehen lassen, wie es ist. Und ich glaube, das war auch das Bessere, als wenn ich den noch irgendwie noch mehr zu liefern habe, ja.
Das stimmt.
Sage mal, und Corona, wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht?
Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da trotzdem mit dem blauen Auge rausgekommen sind. Obwohl die mir ja 7 Monate auch das Wirtshaus zugesperrt hatten.
Ja.
Und ich meine, diese Einnahmen, die regenerierst du ja nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe im Vorfeld einen guten Stand, weil ich im Vorfeld schon auch meinen Bierpreis ganz anders angesiedelt hatte wie viele Bamberger Kollegen, weil ich immer der Überzeugung war, Bier braucht eine Wertigkeit und es darf nicht verramscht werden. Und ich habe die Befürchtung, heute früh hat mir meine Mutter erzählt, dass ein Bericht war, morgen Fernsehen über helles Bier, dass das hier das der neue Hype ist mit hellem Bier.
Ja.
Ich habe bloß die Bedenken, dass die das helle Bier auch wieder kaputt machen werden, wie das Pilz. Weil sie da so preis, jeder kommt jetzt auf einmal, ob es Veltins ist, ob es Warsteiner ist, ob es dann wird Starnberger Bier gebraut auf einmal und diese anderen und dann wird natürlich der Preiskampf gemacht, ne? Drauf kauf 3 oder 2 Kästen und 3 Kästen bekommst du und das finde ich für ein Produkt wie Bier ist das nicht angemessen. Wir sollten uns da wirklich mehr ein Beispiel nehmen an den Winzern, die verlangen eine Wertigkeit für ihren Wein. Zwar auch nicht alle, die haben auch ihre industriellen, aber ich denke, wir sind für diese Art einfach zu klein. Und darum glaube ich, dass die Frankenbrauer das schon mehr verlangen können, auch für ihre Wertigkeit und Anerkennung für ihr Produkt und auch für die Leistung, die sie machen. Weil natürlich auch der ganze Arbeitsmarkt vakant ist und ich sage immer, solange es meinem Personal gut geht, geht es mir auch gut und das geht aber auch nur dahin, wenn ich das Finanzielle auch bekomme oder dass ich das denen auch weitergeben kann. Ja, wenn ich das natürlich nicht regeneriere, wird es natürlich schwierig. Und das war mir eigentlich schon immer wichtig auch, ja. Dass wenn sich jemand wohlfühlt bei uns, dann merkt man das auch am Produkt, sage ich immer.
Wobei, ich finde tatsächlich die fränkischen Biere, wenn man da mal unterwegs ist, also wir so als Hamburger, wir haben auch viele Freunde, die da auch gerne unterwegs sind, da ist man ja schon erstaunt, wie günstig es ist, dort Bier zu trinken, gerade wenn man so auf den Kellern da unterwegs ist. Da habe ich mich schon oft gefragt, wie die das eigentlich machen und wie die das jetzt in Zukunft machen mit den steigenden Rohstoffpreisen und so weiter und so fort.
Das frage ich mich auch schon seit Jahren, wie die das machen. Ja. Aber man muss natürlich auch sehen, dass viele fränkische Brauereien ihre ganze Familie im Portfolio sitzen haben.
Ja.
Und ich habe 35 Angestellte, die ich jeden Monat bezahlen muss. Ja. Und das ist natürlich wieder was anderes, wenn dann die Großmutter in der Küche mit ist, dann ist die Schwester noch mit in der Küche oder die Tante, der Opa in den Zapfern oder der Onkel am Wochenende. Das ist halt irgendwie so ein Familienunternehmen. Aber wahrscheinlich schmeißen die alles in einen Topf und dann nimmt sich halt jeder mal so ein bisschen, was er braucht. Aber im normalen Geschäftsleben oder wenn sie Unternehmen führen, funktioniert es ja nicht. Ja, ja. Und daher glaube ich auch, dass das immer schwieriger wird. Ne? Vor allem, wenn die Generationen, die die Brauereien oder familiär unterstützt haben, wenn die mal verschwinden,
dann wird es eng.
Wird es dann schwierig. Ne?
Ja. Wir bewundern schon die ganze Zeit den Raum hinter dir. Du machst dieses Gespräch ja aus dem Wohnzimmer deiner Mutter und die wohnt ja anscheinend eher traditionell.
Ja, ja, die ist sehr traditionell. Ist hier in Augsburg lebt die.
Aha.
Die ist jetzt 80, aber ist noch fit. Die war schon immer Sammlerin, glaube ich.
Ah ja, okay.
Sammelst du was?
Ja, ich sammle, ich hatte es natürlich wahrscheinlich auch von meiner Mutter, nur dass ich andere Sachen sammle. Also ich sammle zum Beispiel Gitarren.
Ah, okay.
Und dann sammle ich ab und zu so verschiedene Comic-Figuren.
Aha.
Und sonst habe ich eigentlich Motorräder immer mal so gesammelt, aber da ist jetzt bei mir auch schon der Punkt, wo ich dann sage, brauche ich das alles noch? weil ich merke auch immer mehr, dass das mir gar nicht mehr so wichtig ist. Aber es war halt für mich, es war halt ein Hobby, hat mir halt Spaß gemacht. Ich meine, bereitet mir heute immer noch Freude, die Sachen zu fahren. Aber ich merke halt immer mehr, dass andere Sachen mir wichtiger sind. Vor allem auch, was ich so im Umfeld und Freundeskreis erlebe, auch Kollegen, die dann Schlaganfälle bekommen und gesundheitliche Defizite dadurch bekommen, dann denke ich mir doch lieber, man sollte sich vielleicht mehr auf sich besinnen als wie auf materialistische Sachen. Hm. Und das ist eigentlich jetzt so, wie ich aktuell lebe, eigentlich sehr, sehr bodenständig. Lebe in einer 62 Quadratmeter Wohnung, wo viele mir meinen, du als Brauerchef, warum hast du kein Haus? Ja, frage ich mich, was will ich mit einem Haus? Ich bin Junggeselle, war nie verheiratet, habe keine Kinder, habe immer für das Unternehmen eigentlich mehr oder weniger gelebt, habe da auch meine ganze Energie gezogen und will eigentlich jetzt das nur machen noch, auf das ich zu was ich eigentlich Lust habe.
Ja.
Treffe mich auch jetzt später mit einem Freund, dem gehört Frau Gruber, der ist ja auch hier in Augsburg.
Ja.
Dem treffe ich mich zum Mittagessen später. Und das sind auch immer so Sachen, wo man viele Sachen auch unter Kollegen austauschen kann, wo Freundschaften gepflegt werden. Und meine Sachen sind jetzt auch, ich möchte jetzt auch als Maßbräu die Marke als Lagerbier weiter so führen lassen. Und möchte aber jetzt nebenbei einfach auch so die ganzen Collabs mal so abarbeiten. Und es ist für mich interessant, was andere Brauer gerne so machen würden. Wir hatten ja schon einige, wir haben 2016 mit Sierra Nevada das Oktoberfestbier gebraut. Mhm. Dann habe ich mit Stone und Avery aus Boulder, Colorado, haben wir eine Collab gemacht in Berlin damals. Dann habe ich eine mit Brewdog gemacht, mit den Yeastie Boys und das sind alles so, oder Birrificio Lambrate in Mailand. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich jetzt einfach gerne machen möchte, um auch für mich da ein bisschen kopfmäßig weiterzukommen, was jetzt solche Craft-Biere trotzdem angeht, weil ich trinke die auch ganz gerne. Also ich mag zum Beispiel gerne Hazy Little Thing von Sierra Nevada oder ich mag gerne Stouts. Und das ist dann schon interessant, mit den internationalen Kollegen einfach da ein bisschen rumzuspinnen und trotzdem auch das Portfolio vielleicht ab und zu mal mit so einem Special zu bestäuben. Und mein Ziel ist auch für nächstes Jahr, ich würde gern mit Kollegen in Bamberg mal so ein Brauertag machen mit meinen internationalen Freunden, die dann ihre Biere mitbringen. Und es sollte eigentlich nur an einem Samstag dann laufen. Also ich möchte da keine Marathons draus machen, wie viele andere Kollegen da Bierfeste machen, da wirst du ja blöd. Also ich war jetzt in Caminha, das geht von früh, also abends um 5, 4 Tage lang bis früh um 4. Nach dem zweiten Tag schauen die alle aus, als würden sie für Walking Dead ins Casting gehen wollen. Ja. Und ja, das ist natürlich dann schon spannend, ne? Jetzt hört er das Glockengeläute von
Das ist das Glockengeläute, sehr schön.
Oh. Ja, die 12 Uhr nähert sich, da gehört es sich, die Glocken zu läuten. Das klingt nach ganz hervorragenden Plänen tatsächlich und klingt nach einer kleinen Zäsur im Leben des Stefan Michel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich habe viel erlebt, habe viel für mich erreicht, glaube ich. Und bin ja selbst stolz drauf, dass die Marke so anerkannt wird, auch wie national, wie international. Und ich Freunde begrüßen kann im Wirtshaus. Letztens war die Jungs von Firestone Walker waren da, dann die von Stone & Wood aus Australien waren da. Und es gefällt mir natürlich, dass wir auch so einen Zuspruch bekommen. Und ja, und es macht mir halt einfach Spaß. Und ich möchte jetzt halt einfach, wie gesagt, natürlich fürs Unternehmen immer noch da sein und das weiterbringen und auch mit durch die schwierige Zeit führen.
Ja.
Aber mit anderen Prioritäten für mich persönlich. Und wie gesagt, wenn mir das einer bös genommen hat oder krumm genommen hat, dass ich jetzt da meinen Geschäftsführerposten an Nagel gehängt habe, dann tut mir das leid für diejenigen. Aber wie gesagt, aufhören kann ich ja gar nicht, weil da ist ja in meinem Kopf viel zu viel los. Und es sind ja auch Sachen, wo ich auch mit Max plane, und auch so Kollegen auch aus dem norddeutschen Raum, weil da sieht man ja auch, da ist ja auch noch Luft, würde ich mal sagen.
Absolut.
Und das sind alles so solche Sachen, die ich jetzt einfach die nächsten Jahre einfach noch ein bisschen angehen möchte und mich da in der Hinsicht trotzdem noch verwirklichen möchte, weil ich kann ja nicht von heute auf morgen aufhören, Visionär zu sein, oder das ist halt so, ne? Das ist, wie es ist, und entweder nimmt man es so, wie es ist, oder man lässt es bleiben.
Wie wichtig ist denn bei Marspreu dieser Familiengedanke, also dass dieses Unternehmen bitte auch gerne in der Familienhand bleibt, also aus deiner Sicht?
Natürlich ist es ganz wichtig, dass eigentlich sowas weitergeführt wird. Ist natürlich die Frage, wie weit es umsetzbar ist, weil selbst als Führungsmitglied der Marspreu oder der ganzen Familie Michel, die über Generationen diesen Betrieb erhalten hat, bewegen wir uns natürlich heute in einer ganz anderen Position, dass wir natürlich jetzt mit, ich meine, die mussten auch ihr Unternehmen durch Kriege führen. Die haben wir ja bei uns nicht, aber man weiß nie, was passieren wird. Und dann glaube ich eigentlich, die Schwierigkeit oder die größte Schwierigkeit ist gar nicht mal sagen wir mal, mit den Rohstoffen oder Energiesektor, sondern ich glaube eher, das Problem wird mit dem Personal. Und das sind die, glaube ich, die größten Schwierigkeiten. Dass irgendwann da zu wenig von unten nachkommt. Und dann können Sie auch als Unternehmer versuchen, immer dafür die Marke zu stehen. Aber alleine wird es halt schwierig. Und wenn Sie dann eine gewisse Größe erreicht haben, dann muss man sich überlegen, welchen Schritt geht man dann. Ja? Mhm. Und wie gesagt, man weiß nicht, Situation für den kompletten Biermarkt sein wird. Sprich, wenn jetzt dann trotzdem mal Marihuana legalisiert wird, wie wird es den Bierbereich beeinflussen? Wird dann weniger getrunken oder wird gleichbleibend viel konsumiert? Dann sieht man ja die Verschiebung der Großbrauereien schon, wie die untereinander strukturiert werden oder strukturiert sind. Welche Betriebe aufgekauft werden. Jetzt wurde ja auch von Meißelbayreuth hier Weißmeiner Pilzbräu aufgekauft. Und da sieht man ja schon, dann passiert viel. Und es sind ja auch familiäre Unternehmen gewesen über Jahre und Generationen. Aber davor ist man nie gefeit, aber der Sinn, dieses zu erhalten und die Tradition weiterzuleben, die liegt natürlich bei jedem. Ja? Mhm. Also bei mir wird es natürlich immer schwieriger, dadurch, dass ich ja keine Kinder habe.
Da bist du diesem Gedanken jetzt nicht so dienlich, ne?
Ja, da bin ich dem Gedanken nicht so dienlich, nee. Aber das für mich war das jetzt auch nie die, weiß auch nicht, ich habe das irgendwie verpasst, ne, den Zug. Weil
hat dein Bruder Kinder?
Nee. Und das Ding ist halt, dass ich habe das halt einfach gelebt, ja. Also ich war ja 7 Tage die Woche für das Unternehmen da. Und da sind natürlich solche Sachen, da musst du abwägen, was willst du? Und dann ist es ja auch so, dass beziehungsmäßig sind ja solche Sachen jetzt auch nicht gerade von Vorteil, wenn sie so eingebunden sind in dem, was sie machen. Ne?
Ja,
also
natürlich.
Da brauchen sie dann schon einen Partner, der sagt, ja, das macht das mit. Oder ich lasse das bleiben. Ne? Und wie gesagt, es ist, wie es ist. Ich traue aber dieser Zeit nicht nach. Oder ich bin heutzutage eigentlich ganz froh, dass ich keine Kinder habe. Wenn ich das Weltgeschehen sehe und zweitens, wenn ich manchmal das sehe von meinen Freunden, was die für einen Zirkus haben mit ihren Kindern, dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich die nicht habe. Ne?
Ja, das,
weil
das,
die können einen alt machen.
Das kann ich ganz gut verstehen, ja, das ist richtig. Ja. Sag mal, um mal kurz wieder auf das Bier zu kommen, welches ist euer stärkstes Bier?
Also, die stärkste Marke ist immer noch das U.
Das U tatsächlich, ja.
Genau, ist immer noch unsere, auch international wie national, ist es unsere stärkste Marke, gefolgt natürlich vom Hellem.
Ja.
Der hat mehr oder weniger, früher war ja unser stärkstes Bier eigentlich Pilz.
Ja.
Und dann kam der Schwung halt dann durch die Fernsehbiere, wie das immer mehr verwässert wurde. Und dann kam ja auch die Frage, wir hatten ja früher das ungespundene Kellerbier. Und dann habe ich natürlich gesagt, Kellerbier gibt es Hunderttausende. Und dann habe ich das wirklich auf diese Silbe festgenagelt. Also U, das Maß aller Dinge.
Ja.
Und das war, glaube ich, so der Erfolg dieses Produktes. Hat halt einfach den Malzcharakter und den guten Charakter. Mhm. Und das ist so, was bei uns eigentlich dadurch zum Erfolg geführt hat. Ne?
Alkoholfreies macht ihr ja bisher nicht, ne?
Alkoholfreies kommt noch.
Okay, also das ist ein Thema auch für
wir
euch.
Wir haben schon dran gearbeitet, aber es ist natürlich schwierig, ne? Also ich sag, ein gutes alkoholfreies zu machen, das ist schon, da brauchst du schon viel Erfahrung auch. Da geht wahrscheinlich einiges oft daneben, bis es mal so ist, wie es ist oder schmeckt. Und vor allem, wenn man im Lagerbierbereich bleiben möchte, das ist eine Herausforderung, ja.
Ja, auf jeden Fall. Da kann man im hopfigen Craft-Segment dann einiges über die Hopfen und so weiter rausholen. Was Geschmack angeht.
Ja, oder so wie kehr wieder ein, der Oliver, der Wesselo, der macht das ja. Der hat ja ein ganz gutes, so ein bisschen so ähliges Bier. Mm,
genau, und das ist sein erfolgreichstes mittlerweile.
Und das ist das erfolgreichste, ja. Ja. Und das sind, also ich hab mir letztens von Ratsherrn das Pilz mal mitgenommen, das alkoholfreie, habe es bis jetzt aber noch nicht getrunken. Bin auch mal gespannt, was das kann.
Das ist auch ganz gut, finde ich. Das ist jetzt nicht so, sagen wir mal, dass das das ist nicht so herausragend, finde ich. Also es ist ein gutes alkoholfreies, was man so trinken kann, aber also wäre jetzt nicht so mein Favorit.
Hau dich jetzt nicht um.
Nee, nicht wirklich, tatsächlich.
Ja,
was ich tatsächlich ganz gerne mag, ist das hopfengestopfte das hopfengestopfte Naturtrübe von Clausthaler, interessanterweise.
Okay, ja, finde ich gar nicht.
Das kriegt man auch nicht so häufig. Das ist wirklich überraschend gut. Also sonst finde ich Clausthaler ganz fürchterlich, aber
das
ist ganz gut.
Hm. Nee, aber ich glaube auch, dass in den nächsten 10 Jahren da wirklich sich viel ändern wird. Und ich denke mal, dass das Alkoholfreie irgendwann auch mal in der Gastro am Zapfhahn hängen wird. Ne?
Ja.
Also das wird so der Weg sein, der Biere. Aber Maßbräu, wir beschäftigen uns auf jeden Fall damit. Und da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Aber wie gesagt, es war jetzt nach dem ganzen Corona und dem ganzen Umbau der Brauerei jetzt erstmal zurückgestellt, weil es ist auch neues Personal da gewesen. Die müssen sich erstmal einarbeiten, dass das alles so läuft, wie es ist. Und dann kann man mit neuen Projekten einfach wieder kommen. Hm. Und wie gesagt, wir sind auf jeden Fall daran und interessiert, das auf den Markt zu bringen.
Sag mal, die Marke Maßbräu oder das Bier Maßbräu, hat das durch die Craft-Beer-Bewegung gewonnen an Relevanz? Hast du diesen oder die steigende Relevanz von Maßbräu auch dieser Bewegung zu verdanken?
Ja, glaub schon, ne? Weil ich mich natürlich auch in dieser Szenerie bewegt habe. Und du wirst ja, also ich habe gestern einen Freund ein Bild aus Hamburg, aus Amsterdam geschickt. Der war jetzt 2,5 Monate mit Scorpions auf Tour und ist ja irgendwie in Amsterdam gelaufen und hat dann auf einmal Maßbräu in so einem Bottle Shop gesehen und hat sich erstmal ein Maßbräu aufgemacht. Und da sieht man natürlich, dass Maßbräu da schon gewonnen hat auch, ja. Und in den einschlägigen Biershops und Stores vertreten ist. Ich meine, wir waren ja früher die Ersten, die beim Alten Mädchen in Hamburg am Hahn hingen auch. Mhm. Und auch im Bottle Shop waren. Und ich meine, das hat sich natürlich bei Ratsherrn alles geändert, aber wir waren trotzdem so mit die Vorreiter, wo dann auch die Leute drauf aufmerksam wurden. Und Brausturm waren ja meine ersten Händler in Hamburg auch.
Ja.
Und da kam natürlich dann auch immer mehr Resonanz, wenn du dich da in den einzelnen, auf den einzelnen Bierfesten bewegt hast, wie von Lerwig oder von Michela oder in Italien. Ja, du kriegst halt einfach diese Aufmerksamkeit und ich sage immer, es war auch bei Beavertown so, bei der Extravaganza habe ich immer gesagt, Maßbräu ist die Zahnbürste für die Bierbrauer.
Ja, okay.
Weil irgendwann standen sie dann alle da, nachdem sie ihr eigenes Zeug ausgeschenkt haben und konnten es wahrscheinlich selber nicht mehr sehen, ja, kamen sie dann zu uns und haben dann Lager getrunken, ne? Und da eins nach dem anderen. Ja. Und da war die Drinkability halt einfach mehr gegeben wie bei manch anderen Bieren, die dann auch Experimental Season oder sonst was. Ja. Und ich glaube, das hat schon für Maßbräu einen großen Sprung mit nach vorne gemacht.
Sich da so ranzuhängen. Ne? Ich weiß, am Anfang, ich trinke zwischendurch tatsächlich auch sehr gerne einen Pilz, was sicherlich auch meiner norddeutschen Herkunft geschuldet ist.
Ja.
Und ich bin wirklich am Anfang dieser Bewegung, als ich da so mich getroffen habe bei irgendwelchen Craft-Beer-Festen und so, immer komisch angeschaut worden, dass ich meine Zeit war Golde mit so einem Lagergetränk und bin jetzt wirklich erstaunt, wie das Lager auf einmal so gehypt wird und man auch bereit ist, hier in Hamburg Preise für ein Lager aus dem fränkischen Raum zu zahlen, wo ich mir denke, hui, da ist aber auch eine Gewinnspanne draufgegangen irgendwie jetzt.
Na
auf
gut,
dem Weg hierher.
Es muss ja auch herkommen und so, was ist schon komisch. Weil
also die Gewinnspanne, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, liegt dann oft beim Zwischenhändler.
Ja, genau. Ja, absolut.
Wie bei Nordmann.
Aber das ist schon eine lustige Entwicklung.
Ja, das ist natürlich ganz klar, wenn Sie mit einer Marke Geld verdienen können und der Kunde ist bereit, das Geld zu bezahlen, dann macht es natürlich der Getränkehändler gerne und fährt sehr gerne die paar hundert Kilometer, weil der weiß, er kann ja richtig Geld damit verdienen.
Ja,
das
absolut.
Kommt bloß meistens beim Erzeuger nicht an. Und
ärgerlich, darum, ne?
Darum habe ich natürlich auch mich damals komplett auslisten lassen bei Edeka und Rewe und sonstigen Sachen, wo ich gesagt habe, also das mache ich nicht mehr mit. Weil jedes Mal, wenn ich eine Preiserhöhung gemacht habe, dann wollten die mehr Geld von mir. Und du zahlst ja WKZ-Werbekostenzuschuss. Das heißt ja so, die holen dir ja nicht das Bier einfach so in den Markt und stellen das dahin, sondern die wollen ja dafür Geld haben. Und dann hast du 60 bis 90 Tage Zahlungsziel, also 2 bis 3 Monate, wartest du dann auf dein Geld. Und das kann natürlich so Unternehmen in meiner Größe oder andere kann es natürlich kaputt machen. Ja. Ja, und du bist ja dann erpressbar, wenn du dich abhängig machst. Und das habe ich halt vorzeitig ausgeschaltet. Dafür habe ich natürlich auch Shitstorm bekommen, aber ich denke mir jetzt oder nie, ne? Und entweder hast du Cojones oder hast du nicht, ja. Und ja, das musst halt aussitzen, ja. Aber ich habe gemerkt, dass das bei denen trotzdem ankam. Und wenn du da wirklich dein Statement durchsetzt, kriegst du auch Gehör. Und heute bin ich ganz froh drum, dass es so gelaufen ist. Weil die beziehen ja trotzdem mein Produkt noch. Aber ich muss diese Preiskämpfe nicht mehr mitmachen. Das geht dann nur noch über Getränkehändler.
Ja.
Somit habe ich mehr Freiraum für meinen Kopf und für mein Unternehmen, wo ich auch immer gesagt habe, Logistik interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, wie von A nach B gekommen, wie das Bier von A nach B kommt, sondern ich bin eine Brauerei und kein Logistiker, sondern ich muss ordentliches Bier machen, das der Logistikprofi dann von A nach B bringt. Ja. Und da bin ich vor 10 Jahren eingestiegen. Heute würden es gern alle machen, weil sie gemerkt haben, dass es immer schwieriger geworden ist. Und es wird natürlich jetzt auch schwierig. Ne?
Ja, ja.
Ja, klar. Auf jeden Fall, Lager ist back auf der Craft Beer Karte.
Das kann man wohl sagen, ja.
Auch hier tut sich einiges. Tatsächlich.
Ja, das freut mich. Auf jeden Fall auch. Ich meine, Hamburg ist schon Wahnsinn, was da Bier kostet. Das überrascht mich immer sehr, dass die vor allem bei den Mietpreisen, dass die das überhaupt noch so viel Geld übrig haben, solche Biere zu bezahlen. Aber anscheinend funktioniert es noch.
Irgendwie geht's, ne? Genau.
Ja.
Noch. Wir sind auch alle gespannt, was die nächsten Monate so kommt.
Ja, ja.
Harren wir der Dinge.
Was wir uns an Bieren noch leisten können.
Okay, wir haben gehört.
Aber ich glaube schon, wir sind ganz gut dabei gewesen. Also ich glaube, in Norddeutschland wird sich jetzt vom Bierpreis nicht allzu viel mehr bewegen, aber zumindest bei uns im fränkischen Raum wird sich noch einiges bewegen. Und es wird spannend auf jeden Fall.
Also, das denke ich auch, ja.
Maßbräu wird in Zukunft auch das ein oder andere, vielleicht IPA oder ähnliches Experiment auf der Karte haben, wenn du jetzt mehr reist und dich in solche Kollaborationen begibst. Auch das ist ja eine schöne Aussicht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wird auf jeden Fall interessante Zeit werden und es wird auf jeden Fall nicht langweilig, die Marke wird spannend bleiben und ich hoffe natürlich für uns alle und auch für die Kollegen nur das Beste fürs Jahr 2023, aber ich bin guter Dinge, dass wir das meistern und freue mich auf jeden Fall trotzdem drauf.
Sehr gut. Wir haben immer eine Abschlussfrage. Ja. Und zwar ist das die Frage nach dem Bier für die einsame Insel, das Desert Island Bier. Du bist auf einer einsamen Insel und dieses Bier ist halt immer da, immer kühl, immer frisch. Was wäre das für dich?
Stone and Wood Pacific Ale heißt
okay.
es. Zack, kommt es aus der Pistole geschossen.
Das ist erstaunlich, genau. Viele Leute hauen das nicht so schnell raus. Ich bin beeindruckt. Ja, sehr gut.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Ja, spannend, wie jemand quasi in so ein Geschäft geworfen wird, auch es vielleicht so wie es klingt, gar nicht mal selber so richtig wahnsinnig wollte, aber daraus auf ganz tolle Art und Weise sein eigenes Ding gemacht hat.
Das ist sehr beeindruckend.
Ja.
Das finde ich auch. Wir haben mit ihm gesprochen im Wohnzimmer seiner Mutter. Also wir hatten jetzt nicht die Bedingungen für den Ton noch einmal. Wir hätten es eigentlich vorher sagen können, aber da haben die Leute immer so, oh, jetzt wird der Ton schlecht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Deshalb haben wir uns gedacht, sagen wir das später. Wir haben mit ihm remote gesprochen und er war bei seiner Mutter in Augsburg zu Besuch und er hatte ein Handy dabei und kein Rechner. Das heißt, wir haben das dieses Mal über Zoom direkt laufen lassen. Wir machen das eigentlich anders, dass unsere Gesprächspartner sich selber nochmal aufzeichnen mit einem zweiten Gerät, zum Beispiel mit einem Smartphone. Das ging jetzt ja nicht, weil das brauchten wir ja als Kommunikationsmittel. Ja,
ist wie es ist.
Es ist wie es ist, genau. Wir finden, dass das eigentlich gut verständlich ist, aber es klingt natürlich anders, als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Insofern nur das als Erläuterung.
Wir hoffen, das bleibt jetzt erstmal eine Ausnahme.
Ja. Aber dieses Gespräch war so schön, es wäre so schade, es nochmal zu verschieben.
Deswegen, absolut, absolut.
Weil es hat auch einfach Spaß gemacht. Insofern hoffe ich, habt ihr dafür Verständnis. Und ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn der Ton vielleicht nicht immer so astrein war. Was haben wir noch? Wir haben?
Termine.
Termine. Du sagst das so energetisch heute.
Termine.
Okay. Den Senatsbock-Anstich, den habe ich ja schon erwähnt. Ich möchte ihn nochmal erwähnen.
Ah, der ist doch noch ewig hin.
Am 28.01.2023, es ist eine Form von Vorfreude, die ich habe.
Ah.
Wir brauchen viele schöne Dinge in diesen Zeiten. Es ist da draußen nicht schön, da muss man auch Dinge haben, auf die man sich freuen kann. Man braucht Dinge, auf die man sich freuen kann. Und das könnte zum Beispiel der Senatsbock-Anstich in Hamburg sein. Und wenn jemand anreisen möchte, muss er das ja auch planen und ein Hotelzimmer insofern, 28.01.2023. Es gibt aber auch ein paar schöne Dinge jetzt im November.
Ach.
Ja, nämlich zum Beispiel 4.11. bis 6.11. Da findet auf der Messe Bremen oder in der Messe Bremen auf dem Gelände dort das Craft Beer Event statt.
Ach was, in Bremen?
Ja, gleichzeitig findet irgendwas mit Fisch statt.
Okay.
Also Fisch und Bier, für uns wäre ja das zweite ganz gut.
Ja. Den Fisch würde ich auslassen. Naja, ist egal.
Ja, genau. Also 4.11. bis 6.11. Messe Bremen Craft Beer Event. 4.11. Maritime Hamburg Bierreise bei Nacht. Ich finde das ganz schön. Das ist ein Termin, den Christian Temme vom Braustädtchen organisiert, zusammen mit Backhassenmeier.
Ach was.
Ja, und kann man im Vorfeld buchen, dann geht man auf eine schöne kleine Fähre und erfährt was über die...
Es ist eine Barkasse.
Es ist eine Barkasse,
Fähre.
Entschuldigung. Dabei habe ich mit dem Hubert Neumacher doch sogar ein Interview für den Hamburger Podcast geführt.
Ja, guck mal, dann solltest du das wirklich wissen.
Ja, ist übrigens eine schöne Geschichte, werde ich verlinken, macht wirklich Spaß. Die Geschichte von Barkassenmeier ist wirklich eine ganz tolle. Aber das hat nicht so viel mit Bier zu tun, ist aber trotzdem großartig. Gibt ja auch viele großartige Dinge neben dem Bier. Seine Geschichte ist so eine. Wie auch immer, auf der Barkasse könnt ihr dann mitfahren und dort etwas über die Hamburger Biergeschichte erfahren und natürlich auch Hamburger Biere trinken. Mittwoch, 9.11. Astra auf der Reeperbahn sagt, heute gibt's Grünkohl satt mit Kellerbier und einem Helbig.
Helbing.
Helbing, Entschuldigung. Ich bin bei den Schnäpsen nicht so drin. Entschuldigung. Also, ich fange nochmal an. Mittwoch, 9.11. Astra Grünkohl satt mit Kellerbier und einem Helbing. Für 22,50 € reservieren ist notwendig, verlinke ich in den Shownotes, Grünkohl bei Astra mit Kellerbier. Und Merlin braut da wirklich gute Sachen, muss man
mal
so sagen.
Oh ja, das tut er.
26.11.22, es geht in deine alte Heimat, es geht nach Lüneburg.
Oh wow.
Brauhaus Nolte macht da ein Bierfest. Das ist ein kleiner Schritt zurück, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. 4.11.2022, J-Day meets Secret Wars im Überquell.
Man müsste immer noch sagen, was der J-Day ist.
Der Release des Jülebrück-Biers.
Ah.
Yes, das Weihnachtsbier.
Dänische Tradition.
Dänische Tradition wird da immer groß gefeiert. Macht wirklich Spaß. Dieses Mal eben mit Art. Das sind so hier diese Spray-Art-Geschichten, Secret Wars.
Mhm.
Dazu so Street-Art. Das war das Wort, was mir nicht einfiel. Ja. Es ist erst mein dritter Kaffee. Ich bin noch nicht ganz auf Tour. Egal.
Ja, ist auch erst 13 Uhr.
Doch ein Bier trinken sollen zu dieser Aufnahme, dann läuft das irgendwie runter.
So.
Genau. Dann kommt noch ein DJ und das ist eine gute Feierei. Also auch da vielleicht vorher mal reingucken, dass man sich da ein Ticket sichert. Macht auf jeden Fall Spaß. Und das Bier schmeckt eigentlich immer fein. Es ist ein richtig schönes Weihnachtsbier.
Ja.
Also ich mag ja diese dänische Tradition des Jülebrück-Biers sehr gerne.
Das gibt es dann auch immer um 21.11 Uhr oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, das
irgendwie
ist
eine bestimmte Zeit am 4.11. um 21.11 Uhr oder
ein
sowas.
Ein großes Hallo.
Ein großes Hallo, genau.
5.11.2022, Craft Beer Tasting in Flensburg.
In deiner alten Heimat.
In meiner alten Heimat. Deshalb habe ich das mit reingenommen. Außerdem finde ich, muss Carsten unterstützt werden. Der hat dann nämlich den Laden übernommen von Lars Brewkammer sozusagen. Der hatte ja mal eine zweite Geschichte dort in Flensburg.
Kiel, genau. Hat eine Dependance in Flensburg aufgemacht.
Yes, und hat die dann aber wieder zugemacht und Carsten hat das dann übernommen. Carsten kennen wir von unserer Weihnachtsfolge, der hat vorher mitgebraut in Nordfriesland.
Bei der Südtonnernbrauerei.
Bei der Südtonnernbrauerei, da haben wir den zum ersten Mal und der macht jetzt, ach, das ist so viel. So, man trifft sich immer wieder in dieser Bierwelt, einmal Bier, immer Bier. Der hat jetzt dort das Norden Craft Beer aufgemacht. Das ist eine Bar und ein Shop und dort macht er auch Craft Beer Tastings. Verlinke ich in den Shownotes direkt den Ticket zu, also den Link zum Ticketerwerb.
Mhm.
Yes, muss man nämlich vorher auch ein Ticket kaufen für. 5.11. ein Termin für dich. Landgang Jam Session bei der Landgang Brauerei in Hamburg im Bärenweg. Da kann man mit Instrument erscheinen, Jam und Bier trinken.
Super.
11.11. bis 12.11. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Termin. Ich fürchte, wir werden es nicht schaffen. Billy's Craft Beer Fest in Antwerpen.
Ach so, in Billy's Craft Beer Bar waren wir, ne?
Richtig, da waren wir. Und einen Abend vorher war da nämlich Georg zu Gast für ein Tap-Takeover für Fürst Wiercheck.
Stimmt, den haben wir verpasst, ne?
Den haben wir tatsächlich um wenige Stunden verpasst.
Ja.
Das ist ein ganz zauberhafter Pub. Dort findet aber dieses Craft Beer Fest nicht statt. Das ist an einer anderen Location, weil es ist verdammt groß. Das ist, da kannst du um die 400 Biere trinken. Also der hat da
Das sind viele.
Ja, also der hat da wirklich irgendwas um die 50 Brauereien oder so angefragt, die international sind und da ihre Biere mit ihren Bieren kommen. Das Ganze ist auch nicht ganz günstig. Also Tickets gibt es für einen Tag um die 90 €. Aber dafür, wie gesagt, kannst du da halt auch
und die sind dann alle mit drin wahrscheinlich.
Bis
ne?
zu 400 Bier trinken. Ja, ja, das ist schon, also da hat man, genau, also da hat man schon gut zu tun.
Uiuiui.
Aber das ist eine Wahnsinns-Gästeliste. Also man kriegt da schon Lust drauf, wenn man das sieht. Ihr habt da jetzt diesen Podcast gehört, das ist wahrscheinlich dann ähnlich wie bei dem von Stefan erwähnten Bierfest. Wahrscheinlich sieht man auch da am zweiten Tag so aus, als würde man zum Casting von Walking Dead gehen.
Ja, wahrscheinlich, ne? Also bei uns gibt das ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland irgendwo gibt, dass man quasi so eine Flatrate hat und dann irgendwie so viel trinken kann, wie man will, habe ich noch nicht erlebt.
Nee.
Das ist irgendwie dann eher so ein internationales Ding. Antwerpen ist auf jeden Fall eine Reise wert, sehr empfehlenswert und ja, man kommt da eigentlich, aus vielen Gegenden von Deutschland kommt man da ja auch sehr schnell hin, ne? Also insofern, von uns dauert es ein bisschen, aber so aus Mitteldeutschland fährt man da ja eben einmal rüber, ne?
Also die Stadt ist toll, das Fest ist sicherlich auch toll. Ich könnte mir vorstellen, das macht richtig Spaß. Zurück nach Hamburg. 13.11.2022 gibt es den Schanzenmarkt im Alten Mädchen. Das ist kein reiner Bier-Event, aber das ist da immer ganz schön. Da kann man so handgeklöppeltes, wollte ich schon sagen, also handgemachtes erwerben.
Mhm.
Und ja, es ist einfach schön zum Flanieren und man kann dabei eben auch ein gutes Bierchen trinken im Alten Mädchen. 25.11.2022. Esther is back.
Oha.
Oha, ja. Esther Isaac de Schmidt-Bohländer. Das ist die Bierkönigin, die einstige Bierkönigin. Und die hatte damals den Laden.
Das Bierland.
Richtig. Das Bierland. Wir haben auch einen Podcast mit ihr gemacht. Und sie war wirklich eine der ersten hier in Hamburg, die so einen Bottleshop aufgemacht hat. Die einen Bottleshop aufgemacht hat. Und sie hat ein Buchprojekt angestoßen. Einst, da habe unter anderem auch ich, aber eben auch Leute wie André Krüger oder Sünje Nikolaisen oder Benedikt Ernst, also eine ganze Reihe von tollen Leuten haben da Texte beigesteuert. Und dieses Buch heißt Unser täglich Bier, gib uns heute. Und es finden in Hamburgs Süden die Südlese-Literaturtage statt. Und in diesem Rahmen wird Esther Isaac de Schmidt-Bohländer im Bunthaus-Schankraum lesen. Und zwar am 25.11.2022.
Super.
Das ist umsonst. Spenden, steht da mit Ausrufezeichen, sind erwünscht.
Und im Bunthaus-Schankraum kann man ja auch schöne Biere trinken.
Genau, da kommen viele gute Dinge zusammen. Ein wirklich schönes, charmantes Buch, das man sicherlich dort vor Ort auch erwerben kann und sich gleich signieren lassen kann. Von der Bierkönigin, wer kann das schon von sich behaupten? Und dabei nettes Bier trinken. Lohnt sich auf jeden Fall.
Super.
Das sind die Termine für diesen Monat.
Tja, Wahnsinn.
Ist doch einiges, ne?
Da ist ja richtig was los.
Wie immer, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist wirklich kuratiert hier. Wenn ihr Tipps habt für den Folgemonat, für den Dezember, wo ihr sagt, ey, nehmt das doch bitte in diesem Podcast auf, in den nächsten, dann
immer her damit.
Immer her damit an cheers@hopcast.de. Die nächste Folge erscheint am Freitag, dem 25.11.2022, wie immer am letzten Freitag im Monat. Ihr findet uns unter hopcast.de, da findet ihr auch alle Folgen und Bilder zu den einzelnen Folgen und natürlich dann auch die Shownotes und Links dazu. Ihr findet uns außerdem auf Instagram und auf Facebook und ihr findet uns auf Steady. Wenn ihr sagt, diese Folge oder dieser Podcast, das ist so eine schöne Geschichte, das macht mich ein Stück glücklich, ich möchte diese beiden Menschen unterstützen, dann ist das uns natürlich eine Riesenehre. Zum einen, dass ihr zuhört, dass ihr uns unterstützt sowieso schon, weil ihr regelmäßig reinschaltet. Aber wenn ihr sagt, ich gebe diesen Menschen noch ein oder vielleicht sogar zwei Bier aus im Monat, man kann uns für 5 oder ab 10 Euro unterstützen. Wir haben 2 Mitgliedermodelle. Dann ist das natürlich mega. Da freuen wir uns riesig. Alle Infos dazu auch unter www.hopcast.de. Und was ich nochmal erwähnen möchte, für Mega-Bier-Lover haben wir auch eine kleine Kooperation mit der Birothek. Da bekommt ihr nämlich dann 10% auf eure Einkäufe bei der Birothek für die Dauer eurer Mitgliedschaft in der Hopcast-Community.
Yeah.
Yeah. Ja. Das, dann kommt noch unsere Wall of Fame. Danke eben an unsere Mega-Bier-Lover live, Patrick, Volker, Lothar und Marcel.
Vielen Dank.
Und dann sind wir eigentlich ruhig für auch diese Folge. Ne? Ich frage mich immer, ob ich, wenn wir so durch sind, ob ich da irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ich könnte noch auf unseren Newsletter hinweisen. Wir haben auch einen Newsletter, den habe ich reaktiviert.
Mhm.
Auch den kann man unter Steady kostenfrei abonnieren. Spammt euch auch nicht zu. Schickt euch immer liebenswerte kleine Nachrichten aus dem Hopcast-Universum zu neuen Folgen, Verlosungen und etc. Solche Geschichten. Besondere Termine.
Ja, super. Wenn wir irgendwas vergessen haben, es gibt ja noch einen nächsten Monat.
Es gibt einen nächsten Monat, muss ich mir gar keine Sorgen machen.
Wir machen
da ganz stumpf weiter, Monat für Monat.
So machen wir das.
Alles so klar. Machen wir das.
In dem Sinne, wünsche ich euch einen schönen November und bis bald.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins. Kupfer.